Herzlich willkommen zur zweiten Folge Generation Beziehungsunfähig. Heute mit Michael.
Hallo.
Und mir.
Sehr schön.
Und ich fange einfach mal an. Michael, du wusstest nichts davon und guckst gerade so ein bisschen irritiert. So. Aber
angenehm überrascht, irritiert. Genau. Wenn man so überhaupt so gucken kann. Aber.
Hallo sagen.
Hallo. Die zweite Folge beginnt etwas konfus, aber in diesem Jahr. Aber das ist ja auch nur menschlich.
Ganz
so,
genau.
Diese Folge, da haben wir diesmal ein breites Potpourri an Überraschungen für euch, gerade zum Ende hin, weil es ja am 5. Februar erscheint ja mein neues Buch, das heißt Generation Beziehungsunfähig, die Lösungen. Und ihr als Hörer, für euch haben oder als Leser gibt es da auch ein paar schöne Überraschungen. Aber wie gesagt, darüber reden wir dann am Ende der Folge. Jetzt reden wir eigentlich auch ein bisschen über das Buch, zumindest über eine Einsicht, die ich durch das Schreiben dieses Buches über mich selbst gewonnen habe. Wir haben es ja letztens schon angedeutet oder angesprochen, dass es ja wichtig ist, diese ganze Beziehungsfähigkeit sich ja erst einmal auf sich selbst beziehen sollte, dass man wirklich eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufbaut, was halt wenige haben. Ja, also leider auch so gesellschaftlich bedingt oder durch die Erziehung und so weiter.
Moment. Es haben dennoch einige. Ich glaube auch, dass wir mit dem Podcast schon dazu beigetragen haben, letztes Jahr, dass schon mehr Menschen dann auch auf sich achten.
Okay, gut.
Du sprichst ja so ein bisschen Selbstliebe an, ne? Ich muss sagen, ich finde ja dieses Wort, ich kann es nicht mehr hören. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Und das habe ich ja auch mal erzählt, dass man durch Corona oder ich in dem Fall durch Corona auch sehr stark mich selbst reflektiert habe. Und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch passiert. Ja.
Naja, ich meine jetzt aber nicht nur Selbstliebe, sondern auch wirklich ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, dass man sich auch besser versteht, warum man bestimmte Dinge tut. Also das ist zum Beispiel, also ich habe wirklich durch die Arbeit, durch die Recherchen oder auch Gespräche mit Psychologen, bevor ich das Buch geschrieben habe, erstmal erkannt, warum ich bestimmte Dinge überhaupt tue. Vorher habe ich nur gesehen, welche Art von Frauen ich mir zum Beispiel ausgesucht habe. Mhm. Also welche Frauen mich total angetriggert haben. Das waren alles Frauen, gerade in den letzten Jahren, die waren nicht gut für mich. Und das lag nicht...
Für dich, das musst du mal betonen.
Die waren nicht gut für mich. Und ich habe lange Zeit, bin ich davon ausgegangen, wie auch mein Bekanntenkreis. Also da, wir haben angenommen, Michael, der zieht nur sehr problemorientierte Menschen an, die halt wirklich, da gibt's nur Drama in diesen Beziehungen. Was ist da los? Was? Irgendwas muss an Michael sein, dass diese Leute antriggert, dass sie mit ihm zusammenkommen wollen. Und man hätte einfach nur die Perspektive mal ein bisschen verrücken müssen und sich mal überlegen müssen, vielleicht liegt's ja gar nicht an den Frauen oder dass ich die so angezogen habe, sondern es lag ja daran, dass die ein Muster von mir bedient haben. Also ich habe sie mir unbewusst natürlich ausgesucht. Das Interessante ist aber, ich habe dann immer gesagt, oh Gott, ey, das und das, diese Frau, ich erzählt euch, ich saß dann immer mit meinem Kumpel zusammen und habe dann so ein bisschen ausgewertet, so ein paar Stories erzählt, was so die bestimmte Frauen sich da geleistet haben und die dachten, oh Gott, du armer Typ. Und ich hätte es nie so formuliert und jetzt kommen wir zum Thema der Folge, aber ich habe mich natürlich damit in eine Opferrolle begeben. Also ich habe gesagt, oh Gott, der arme Michael, der ist ja auch eigentlich so ein Netter. Und da kommen immer nur diese schrecklichen Personen, die sozusagen ihn also psychisch dann belasten oder dramatische Beziehungen brauchen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe mich ja auch sehr wohl gefühlt in dieser Rolle. Denn wenn ich mich in dieser Rolle aufhalte, habe ich ja keine Schuld daran. Also das sind immer nur die von außen, die mich sozusagen letztendlich auch fürs Scheitern dieser Affären, Liebschaften oder Beziehungen halt verantwortlich gewesen sind. Und dieses Umdenken hat bei mir schon erreicht, dass ich wirklich anders agiere.
Jetzt würde mich natürlich einmal interessieren, wie kommst du denn jetzt darauf, Michael? Also Opferrolle. Durch was wurde das jetzt getriggert, diese Diskussion? Also hast du mit einem Freund darüber geredet? Wie bist du darauf gekommen, dass du dich in einer Opferrolle befunden hast? Wie ist dir das klar geworden?
Na, letztendlich ist es mir über einen Umweg klar geworden. Und zwar über den Umweg meines Bindungsverhaltens. Oder es gibt ja so verschiedene Bindungstypen, das haben wir auch schon mal besprochen. Und ich bin halt jemand, der sozusagen als Bindungstyp, also ein ängstlicher Beziehungstyp. Also jemand, das bedeutet jemand, der praktisch immer das Gefühl hat, er muss der Person auch immer wieder beweisen, wie liebenswürdig er ist, ja. Und da sind natürlich vor allem Frauen geeignet gewesen, die nicht so richtig sicher waren, ob sie überhaupt mit mir zusammenkommen wollen. Und den konnte ich dann wirklich mit also einer Inbrunst und Leidenschaft und so weiter und den absoluten Rausch zeigen, wie groß unsere Gefühle sind, ja, oder wie groß diese Liebe ist, ja. Also und ich habe das wirklich auch dafür gehalten. Aber die haben sich ja dann so schlecht mir gegenüber verhalten, dass das dann am Ende sozusagen diese ganzen großen Gefühle so aufgebraucht wurden durch ihr Verhalten. Und am Ende war dann halt auch nichts mehr da.
Und du hast gedacht, ich habe jetzt ja so viel Liebe gegeben und immer wieder gezeigt, dass ich ja Interesse habe. Und die wollen aber trotzdem nicht. Und deswegen hast du dich, um nochmal auf die Opferrolle zu kommen,
genau, weil
als Opfer
ich war
gefühlt.
Ihnen ausgesetzt. Aber letztendlich, wenn man noch ein ganz kleines bisschen ganz kurz ein bisschen tiefer einsteigt, ging es mir gar nicht darum, unbewusst natürlich, mit ihnen zusammenzukommen. Ich musste letztendlich Schluss machen. Sie haben sich ja am Ende für mich entschieden, aber dann habe ich gesagt, nein, jetzt sind die ganzen Gefühle ja weg bei mir. Aber es lag daran, dass wenn sie sich für mich entschieden hätten, also gesagt haben, ich habe sie jetzt, ich wäre jetzt mit ihr zusammen. Und da hat meine Psyche gesagt, Moment mal, wenn die dich dann verlässt, das gibt dann richtige Verletzungen. Und darum habe ich gesagt, oh, die kommen jetzt, plötzlich kommt sie mir zu nah und jetzt beende ich das mal. Und das war das, was psychologisch halt drunter ablief. Aber ich habe natürlich immer nur die Symptome gesehen. Ich habe ja nicht gesehen, was eigentlich da drunter wirklich stattgefunden hat. Und die Symptome waren, die Frauen waren einfach ganz schreckliche. Also die brauchten jetzt mal alle eine Therapie. Und ich habe das dann natürlich meinen Kumpels erzählt und die haben gesagt, ey, du Armer.
Es sind ja auch deine Kumpels, die natürlich dich in Schutz nehmen. Natürlich dir dann auch, ne, sagen so, ja klar. Wobei man auch sagen muss, diese Frauen, ich glaube, wenn du die jetzt heute unter anderen Umständen treffen würdest, dann muss ich jetzt mal eine Lanze für die Frauen brechen, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, das sind alles irgendwie coole Frauen, aber passt halt nicht. Ne? Und du würdest das natürlich jetzt auch wieder anders sehen und mit den anderen, also mit den Frauen auch andere Beziehungen womöglich führen.
Ich glaube, ist es so, dass ich wirklich jetzt dadurch, dass ich es halt gesehen habe, dass dann einfach nur ein Beuteschema aktiviert wurde. Ja, es ging ja gar nicht um die Frauen, es ging natürlich ein Stück weit auch um die Frauen, aber es ging vor allem halt um diese komplizierte Konstellation, die ich brauchte, um meine Liebe beweisen zu können. Ja, um zu zeigen können, oh Gott, das sind diese großen Gefühle und so weiter. Ja. Und wenn es möglich gewesen wäre, dann hatte ich plötzlich das Gefühl, die engt mich ein.
Ich glaube, es geht vielen draußen so, kann ich mir vorstellen, dass viele sich nicht darüber bewusst sind, vielleicht aber auch ähnlich denken. Also ich denke auch manchmal so, oh, irgendwie bei mir geht es nie und ich date und so viele Männer und wobei so viele sind das ja auch nicht, aber und nie ist da jemand bei und oh, dann hast du ja so und dann sagen mir Freunde, oh, du hast so viele Ansprüche, bla 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 bla. Und das sind auch jetzt, ne, ich sage jetzt bla 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 bla, aber das sind natürlich auch ernst gemeinte Ratschläge, die sie mir geben, die ich auch sehr, sehr, sehr ernsthaft und ehrlich auch annehme und auch gut finde. Nichtsdestotrotz, es gibt, das ist mein Punkt, draußen, glaube ich, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ähnlich denken und ähnliches fühlen, vielleicht ohne, dass sie sich darüber bewusst sind, dass es vielleicht so ein Muster ist. Also viele fühlen sich als Opfer.
Genau, es ist jetzt auch nicht, man kann mich jetzt auch nicht als Blaupause nehmen. Also es gibt ja auch den umgekehrten Weg, ja. Also dass man halt jemanden begegnet, der dann vielleicht zu schnell zu begeistert ist oder man hat das Gefühl, oh, der kommt mir ganz schnell zu nah. Und da muss ich mich dann wieder zurückziehen. Also sowas ist ja auch, da kann man auch sagen, oh, das sind ja so Klammerer, das ist mir viel zu krass, jetzt einfach so schnell oder so, die mich mit Liebes überschütten nach einer Woche oder so. Das ist ja auch alles viel zu viel. Das ist dann sozusagen diese andere Seite. Der Single-Markt setzt sich ja vor allem aus diesen beiden Bindungstypen zusammen. Der eine, der so ein bisschen sagt, okay, ich brauche eine Weile, ja, und wenn der mir zu nah oder sie mir zu nah kommt, dann löse ich mich auf, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Das ist alles, ja, und die ziehen sich dann immer weiter zurück. Und das ist dann für jemanden wie mich sozusagen das Ding, oh, jetzt kann ich hier noch mehr beweisen. Ich muss noch mehr, also wird noch mehr angetriggert, dass ich diese große Liebe zu beweisen. Und die tun sich nicht gut. Es ist immer ein Hoch- und Runterschauen. Es wird immer dramatischer, bis einer aufgibt. Und das ist die Situation, ja. Und die ich dann hatte. Und ja, die sagen dann auch, ja, der Michael, der war zu schnell zu begeistert und das war auch alles viel zu viel Drama und die werden auch, die haben sich dann auch als Opfer empfunden.
Mhm. Weil sie gedacht haben, dass du dir vielleicht zu viel möchtest, zu viel Liebe, zu viel gibst. Genau. Und die einfach dann ihren Freiraum brauchten. Das ist ja auch immer eine Sache der Perspektive. Glaubst du denn, dass wenn wir das jetzt so besprechen, dass wenn man weiß, dass es diese verschiedenen Typen gibt, dass man dann in so einer Situation, also für alle, die sich gerade unmittelbar in so einer Situation, Beziehung befinden, dass man das verändern kann, also die Dynamik in diesen
Konstellationen? Also ich glaube, dass man dann, also ich kann nur für mich jetzt sprechen und für mich war das war eine massive Änderung. Ich habe wirklich, also mir hat halt dieses Wissen gefehlt, um mich besser zu sehen, um meine Handlungen besser zu verstehen, was da passiert ist sozusagen. Es ist so, eine große Liebe entsteht meistens, also wenn du einen krassen Rausch hast am Anfang, krassen Verliebtheitsrausch, der ist oft, sowas verbrennt ja, dann relativ schnell. Das kennen bestimmt auch nicht wenige, die hier zuhören, dass man sozusagen sagt, dass wenn diese große Verliebtheit nachlässt, dann sagt man sich, oh, irgendwie ist die Luft raus oder so. Und dann sagen, naja, viele messen ja sozusagen die Beziehung an dieser ersten Verliebtheit. Und das ist Quatsch.
Aber sag mal, wie kann man das denn aufbrechen? Also wenn jetzt jemand wirklich, du hast ja gerade gesagt, dieses Wissen hat dir damals auch gefehlt. Also hättest du das vielleicht gewusst, ja. Wie kann man sich denn in so einer Situation jetzt anders verhalten? Also sollte man das jetzt ansprechen und sagen, Achtung, Achtung, ich glaube, wir sind zwei unterschiedliche Beziehungstypen. Du suchst ein bisschen mehr Nähe, ich ein bisschen weniger. Lass uns das mal irgendwie offen besprechen, damit irgendwie klar ist, was wir wollen oder irgendwie auch nicht. Sollte man das ansprechen? Also jetzt so, wie wir drüber reden, weil für dich, hast du ja gerade gesagt, hat das schon einiges klar gemacht. Aber ich frage mich gerade, ob das was bringt.
Ich glaube, es bringt nichts, weil es ist sehr drastisch. Jetzt die Aussage, es ist so, dass diese beiden Bindungstypen, die passen nicht zueinander. Die werden nicht glücklich miteinander. Die werden sich, das wird eine Selbstzerfleischungsnummer. Ja, was will man natürlich nicht wissen, weil die beiden triggern sich ja die ganze Zeit gegenseitig an. Der sagt, oh, ich liebe dich so sehr oder wir sind's, ja. Der schmeichelt ja der anderen Person. Aber die kommt dann, wenn es dann zu nahe kommt, geht man dann wieder weg, ja. Und der andere wird dann wieder angetriggert. Und
sag mal, die ziehen sich irgendwie an, aber glaubst du denn, also ich glaube da, okay, Frage.
Also ich denke nicht, dass es so ist. Oder man ist wirklich so weit, dass man, naja, aber es kann ja keine richtige Liebesbeziehung entstehen.
Aber es gibt also doch bestimmt auch Beziehungen, die aus diesen konträren Partnern, ja, und mit Bedürfnissen, also damit meine ich jetzt Nähe empfinden und zusammen sind. Also nee, das gibt es doch.
Nee, ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man das auch einschätzen. Und dann muss man halt für sich gucken, ob der andere denn überhaupt diese Bedürfnisse, die man hat, erfüllen kann. Und wenn er sie nicht erfüllen kann, ob man dann trotzdem diese Beziehung führen möchte.
Sag mal, stimmt das denn?
Wenn man weiß, wie er, wenn das Verhalten, nee, ganz kurz, wenn man weiß, wie das Verhalten einzuschätzen ist. Dass man das halt nicht, dass kein Drama entsteht, wenn der sagt, okay, ich muss mich mal zurückziehen oder so. Also, dass man das wirklich einschätzen kann.
Ja, aber ist es nicht so, dass dann eigentlich auch, wenn man das durchschaut hat und angesprochen hat, derjenige sozusagen in Anführungszeichen besser dran ist, der weniger, oder sagen wir immer derjenige, der weniger Nähe möchte, die Überhand hat in dieser Beziehung. Weil der natürlich sagen kann, bis hierhin und nicht weiter.
Es ist immer derjenige, der weniger Gefühle oder weniger investiert, sagen wir mal, der hat immer die Überhand in der Beziehung. Der bestimmt die Beziehung, der weniger gefühlt sozusagen, ja. Und das ist ja dann der Fall, weil man sich ja, derjenige, der sich dann immer wieder zurückzieht, wenn es soweit ist, der bestimmt die Beziehung,
und
natürlich.
Und was würdest du jetzt aber sagen, wenn da Männer und Frauen, weil das geht ja für Männer und Frauen beides jeweils, ne, das ist jetzt ja nicht nur klassisch auf ein Geschlecht bezogen, natürlich, weil wir gendern ja auch nicht, aber was würdest du denn denjenigen raten, die denken, dass sie den Partner, Partnerin immer vielleicht noch mal irgendwann davon überzeugen können, mehr zu wollen. Ist das möglich? Sowas wie,
ich glaube, man müsste, wenn ich glaube, jetzt man muss
ganz
Weg
kurz,
gehen.
Wenn ich jetzt mit jemandem irgendwie, ich date jemanden, der raucht. Und ich denke dann so, rauchen finde ich richtig scheiße. Also finde ich wirklich richtig scheiße. Wenn jemand raucht, bin ich eigentlich schon so, nee, no go. Aber wenn wir erstmal zusammen sind, ach, dann wird er das schon einstellen, ja. Ja, dann müssen wir erstmal zusammen. Das ist ja sowas, klar kann man sich das irgendwie vorstellen, aber genauso meine ich mit, ja gut, der kann sich jetzt vielleicht noch nicht drauf einlassen, aber wenn wir erstmal zusammen sind, dann kommt der schon von alleine. Dann wird sich das ändern, dann wird er mir ganz, ganz viel und oft zeigen, wie sehr er mich mag und wie toll er mich findet.
Naja, aber das ist, glaube ich, so eine, ich gender jetzt mal, das ist, glaube ich, oft bei Frauen der Fall so, die sozusagen einen Mann erziehen wollen oder nicht, oder die ihn vielleicht auch verbessern wollen oder ein Stück weit auch erziehen wollen. Vielleicht ein bisschen dann unbewusst so ein bisschen die Mutterrolle einnehmen, denn es ist ja schon erwiesen, dass das eine Beziehung ja schon bis, also Menschen auch verbessern, also Männer auch verbessern. Also True Detective sagt ja so schön, eine gute Frau mindert unsere niederen Eigenschaften, sagt einer in dieser Serie True Detective. Und das stimmt schon, das merkt man halt, ne? Dass man halt wirklich, also er wird da mit dem Rauchen aufhören. Und dann, ich kenne das ja aus meinen Beziehungen früher, ich habe ja auch geraucht. Damals waren das richtig Streitpunkte auch mit Ex-Freundinnen, die dann halt, da bin ich halt heimlich, da wusste ich immer so, ich gehe runter, auf dem Weg ins Büro habe ich noch eine Zigarette geraucht und musste immer eine Dreiviertelstunde warten, bis der Rauch auch weg war, wenn ich die letzte Zigarette geraucht habe. Also so eine Sachen. Ja, und sowas ist ja dann auch Quatsch. Ja, also
ja, das ist.
Man muss, ich glaube, man muss klar miteinander sprechen. Was ich sagen wollte ist, man muss, glaube ich, man muss das auch über einen Umweg machen. Man muss halt gucken. Du musst es halt schaffen, bei dieser Person, also die sich immer wieder zurückzieht zum Beispiel, der Person also klar zu machen, dass sie dir vertrauen kann. Dass sie sich nicht in der Beziehung, dass sie sich nicht aufgibt, wenn sie dir zu nahe kommt. Mhm. Weißt du? Und das ist schon sehr schwierig. Also, weil letztendlich, man muss dazu wissen, dass das alles eine Selbstbewusstseinsfrage ist. Diese beiden, also wenn ich ständig jemandem beweisen muss, wie liebenswürdig ich bin, habe ich jetzt nicht den höchsten Selbstwert. Und wenn jemand sagt, oh Gott, jetzt kommt mir diese andere Persönlichkeit zu nahe, dieser, und dann löse ich mich auf und ich, das ist auch kein großer Selbstwert. Ja, und dann eigentlich ist die Frage, ist es die Aufgabe des Partners, das Selbstbewusstsein des anderen zu stärken? Ein Stück weit schon.
Ein Stück weit schon, würde ich auch sagen. Aber in erster Linie ist ja jeder auch für sich selbst verantwortlich.
Genau. Also da der Weg ist immer der über den Selbstwert.
Ja, der Weg ist immer über dich selbst, klar.
Genau.
Womit da wieder beim Anfang. Es ist nicht der Selbstwert, es ist der Selbstweg. Einfach Selbstweg. Dieses Wort etablieren wir einfach mal. Das ist der Selbstweg.
Gut, sehr schön.
Gut.
Wieder ein neues Wort kreiert. Wir kommen nicht mehr hinterher.
Der Selbstweg.
Ständig werden neue Worte erfunden.
Ja. Das ist eine, aber genau. Ja, gut. Und was jetzt? Wenn du das dann erkannt hast und was jetzt?
Dann muss man eine Entscheidung treffen. Die Frage ist, es geht immer darum, glaube ich, also das ist jetzt ein abgeklärter Weg und wenn man verliebt ist, dann wird man das nicht einhalten. Wenn ich an einen Partner denke, dann muss ich immer fragen, was will ich von der Beziehung? Muss man mich immer fragen, was will ich von der Beziehung zu einem anderen Menschen? Und wenn dieser Partner offensichtlich es nicht einem geben kann, indem er mit Nähe nicht umgehen kann, indem er einem auch keine Liebe so richtig geben, also so geben kann, was man will. Ja, man muss seine Bedürfnisse kennen und wenn diese Person das nicht befriedigen kann, also wirklich Handlung, also nicht fähig ist dazu, dann ist es nicht die richtige Person. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Aber die meisten, ich ja auch, sind dann immer diesen etwas den längeren Weg gegangen, der dann am Ende so endete, dass man gesagt hat, genau, also den dramatischen Weg, der dann, oder der On-Off-Beziehungsweg, das ist ja auch nur, eine On-Off-Beziehung ist ja nur praktisch, bis man es nicht mehr aushält, dann sagt man, okay, jetzt machen wir erstmal Schluss, dann warten wir mal ab und dann fängt man wieder von vorne an. Ja, das habe ich halt mit verschiedenen Frauen gemacht und die machen es halt immer mit derselben Person. Ja, aber letztendlich passt es auch nicht. Man entwickelt sich ja nicht weiter. Es geht ja darum, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und da müssen beide auch ein Bewusstsein für haben. Denn wenn man mit jemandem zusammen sein will, dann geht es ja auch um eine gemeinsame Weiterentwicklung. Denn das ist ja dieses Zusammenwachsen. Man muss ja irgendwie zusammenwachsen, nicht sein Ego-Ding durchziehen.
Ja. Ja. Ja, das vergessen auch viele. Das ist ja dieses typische Ehering-Bild, dass man ja aus zwei Individuen besteht und dann so eine Schnittmenge hat und sich innerhalb dessen auch weiterentwickelt, zusammenentwickelt, aber natürlich auch sich selbst nicht verlieren sollte.
Und das ist halt dieser Trugschluss, dieses, wenn man so ein geringen, wenn man halt wirklich dieses Selbstbewusstsein einem fehlt, dass man sagt, okay, diese Person kommt mir zu nah und plötzlich merke ich, oh, jetzt schwimmen mir alle Fälle weg. Jetzt werde ich meine gesamte Autonomie irgendwie aufgeben, weil mir diese Person zu nahe kommt. Und wenn man jetzt sich selbst sicher ist, wenn man selbstsicher ist, wenn man sich selbstbewusst ist, dann sagt man, nimmt man das ja eher als Gewinn wahr. Aber da ist also diese andere Person, eine Bereicherung, ja. Und dann sagt man auch bis hier noch nicht weiter zum Beispiel, ja. Und da kann man auch beide miteinander reden darüber. Also ohne dass es dann zu einem Eklat kommt. Man sieht, es ist halt auch ein weites Feld. Es ist oft so, wenn man in einem Date ist oder wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert in der Kennenlernphase beim Dating oder so weiter, das sind meistens Symptome. Also wir regen uns sehr oft über Symptome auf und nicht über die Ursachen. Ja? Und Symptome sind dann Sachen, die uns dann schon auseinandertreiben, bevor überhaupt was beginnen kann.
Mach mal ein Beispiel für Symptome. Ich glaube, viele können sich da jetzt nichts drunter vorstellen. Also aus deiner Erfahrung.
Ja, also das hat jetzt nicht mit der Opferrolle zu tun, sondern naja, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt so eine Liste mir mal zusammengestellt, wie mein Partner dann so sein muss und da passt denn dann ist eine Eigenschaft nur oder drei, die passen nicht und dann sagt man, oh, das ist jetzt gar nichts für mich, ja, dass das Symptom ist. Ich habe zwei Eigenschaften oder 3% von 100% Mensch gefallen mir nicht. Also, und aufgrund dieser drei Eigenschaften entscheide ich mich gegen den. Die Ursache dafür ist, warum stelle ich diese Liste mit zusammen? Warum wird die immer länger? Warum habe ich so eine lange Liste, die den Traumpartner zusammenfasst?
Ja, warum hat man
unbewusst,
die denn? Warum hat man die denn?
Weil, Also wenn man daran festhält, wenn man diese andere Person kennenlernt, ist das eine beziehungsvermeidende, also man sabotiert selber seine Beziehung, weil jeder Grund, jeder kleine Anlass, jedes Detail, was gegen den spricht, ist ja schon wieder ein Mittel zu sagen, oh, da muss ich jetzt gar nicht mit dem, muss ich jetzt nicht in eine Beziehung gehen.
Ich finde,
man sucht die Psyche.
Das finde ich super, super spannend. Ich glaube, da müssen wir mal eine extra Folge drüber machen.
Eine eigene Sendung machen. Wir sind ja eigentlich bei Opferrolle, genau.
Wir sind jetzt eigentlich bei Opferrolle. Nee, weil ich erkenne das selbst auch. Also ich habe da schon auch Eigenschaften und habe lustigerweise jetzt letztes Jahr über die Weihnachtsfeiertage viele Gespräche über dieses Thema geführt. Und da ging es auch ein bisschen darum, naja, der eine, der ist so und der andere ist so. Und dann habe ich überlegt, also da gibt's so zwei, drei Sachen, die finde ich nicht so toll. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen und dachte mir, ja gut, aber habe ich eine Freundin gefragt, die schon sehr lange, seit über 15 Jahren mit ihrem Partner zusammen ist und meinte, würdest du heute noch diesen Partner genauso wählen, wenn du wüsstest, dass er auch die und die Macken hat, die man ja erst nach ein paar Jahren dann irgendwie feststellt. Da meinte sie so, ja, also so dieses Perfekte gibt's halt auch einfach nicht. Und man entwickelt sich ja auch irgendwie weiter und ich entwickle mich ja auch weiter und ich bin ja auch nicht perfekt. Und dann dachte ich so, ja, das stimmt auch. Also das ist so Bullshit eigentlich, so eine Liste zu haben im Kopf und dann aufgrund von drei oder zwei oder einer Eigenschaft zu sagen, so, nee. Aber lass uns da nochmal gesondert drüber sprechen.
Jedenfalls ist es so, um mir nochmal auf diese Opferrolle. Ich versuche nochmal zurückzugehen. Ja. Es ist halt echt krass, man muss es wirklich sagen. Also wenn man jetzt anfängt damit, weil das hängt ja auch alles irgendwie auch zusammen. Letztendlich haben wir darüber gesprochen, dass ich da saß und dachte, oh, alles Gestörte. Ja. Und ich glaube, dieser Gedanke, den kennen sehr viele, gerade in den Großstädten sicherlich einige Leute, die sagen, oh Gott, ich lerne hier nur die Störte kennen. Und dann kommst du schon auf die ganzen verschiedenen Ebenen, was darunter passiert. Und dann enden wir bei diesen Listen, also eigentlich bei beziehungssabotierenden Symptomen, weil die Psyche, die will uns ja vor erneuter Verletzung schützen. Aber das ist, da müssen wir, wie gesagt, eine eigene Sendung zu machen. Aber dadurch, dass alles so zusammenhängt, ist das halt wirklich sehr interessant. Und das ist halt, und das habe ich sozusagen in diesem Buch, da sind ja so viele Facetten drin, ja, was da alles zusammenspielt. Ja, es gibt ja schon einige Bücher dazu, die ich dann auch empfehle, dann im Nachteil. Also die halt wirklich diese, sagen wir mal, die Anweisung geben, die wirklich sagen, okay, das und das und das musst du machen, also vom Psychologen richtig. Aber ich finde, dass sozusagen bestimmte Psychologen dann halt jetzt diese gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch diese ganze Smartphone oder die Dating-App gar nicht berücksichtigen. Das muss alles, also ich füge das alles mal so zusammen.
Ja, das gehört ja auch alles zusammen, dadurch werden wir ja auch beeinflusst.
Genau. Ja. Und zwar nicht zu knapp.
Das, ja, definitiv also, nicht, nein.
Und
ich finde das, find das schön, dass du das so teilst, Michael. Ja. Ich glaube, dass du damit vielen auch ein bisschen die Augen öffnest und vielen vielleicht auch aus der Seele sprichst. Das ist ja eher wirklich so ein, ja, finde ich schon so eine, in gewisser Weise auch eine Anleitung oder so ein, ja, so ein Ratschlag im Sinne von, achtet mal drauf, wenn es euch auch so geht, dann liegt es vielleicht an dieser Nähe. Und auch daran, dass ihr vielleicht einfach grundverschieden seid und dass ihr diesen Selbstweg nicht wirklich für euch beschreitet, sondern diesen Umweg dann eher. Und vielleicht ist das für viele, also ich meine, ich wollte nur sagen, vielleicht für viele auch einfach Augen öffnet, dann tatsächlich sowas zu, vielleicht einfach mal vorzeitig zu beenden und in dem Moment einfach wirklich mal ein eigenes Muster, das eigene Muster zu durchbrechen.
Und wenn man es nicht durchbricht, und da kommen wir wieder zu den Anfang, also auf das Thema, dann bleibt man halt in dieser Opferrolle. In dieser Opferrolle, die ist halt sehr bequem.
Ja. Aber die ist nicht so attraktiv.
Naja, man benennt das ja. Ich habe mich ja nie als Opfer gesehen.
Genau, genau.
Also in
aber
dieser
eben,
Zeit.
Deswegen, das ist aber auch nicht attraktiv. Also attraktiv auch im Sinne von... ich meine nur so, auch wenn ich jetzt überlege, so wenn Freundinnen mir das erzählen und ich dann auch schon sage, ja, so und so. Manchmal denke ich, ja, die haben dann recht, aber manchmal, ich kann es dann auch manchmal nicht mehr hören.
Ja, ja, es kommt darauf an, wie man es erzählt. Ja. Also bei mir war es eher umgekehrt. Es hat dann eher mich attraktiver gemacht, weil ich bei Dates habe ich da so nur ein, zwei Sachen erzählt, so Stories, und die Frauen haben gesagt, oh Gott, was lernst du denn für Psychopathen kennen?
Du Armer.
Aber da hat schon so mit, ja genau, und aber da hat schon mitgeschwungen, mit mir wird's anders. Und das, ja, also man muss ja nicht sein, so eine Opferrolle bist ja nicht, wenn du sagst, oh, ich leide so, sondern es ist, du kannst es ja anders dann auch verkaufen. Denn du nimmst dich ja als Opfer auch gar nicht so, du sagst ja nicht, ich bin Opfer, genau, sondern du sagst ja, die anderen sind schuld.
Ja.
Das ist es. Das ist vielleicht besser, genau. Du sagst, ich bin nur den falschen Menschen begegnet. Ja, aber die Frage ist natürlich, warum begegnest du den falschen Menschen? Ja, also das ist so, als würde man in einen Club gehen, in dem man jahrelang seine One-Night-Stands da abgeschleppt hat, und plötzlich sucht man an diesem Ort nach der großen Beziehung. Das wird man da nicht finden. Ja, also da ist man selber schuld. Da muss man halt woanders hingehen. Mir wurde oft gesagt, also ich habe einen Kumpel, der ist Psychologe, Holger, hat man vielleicht schon öfter mal in meinen Texten gelesen, und der hat mir gesagt, du suchst an den falschen Orten.
Hm.
Du bist immer an den Orten, an denen du bestimmte, da hast du was anderes, da erreichst du was, da kriegst du was anderes an diesen Orten, an denen du dich da bewegst im Nachtleben oder
so. Ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass man an den Orten suchen sollte, an denen man ähnliche Interessen vielleicht auch findet, also wie Museum oder, weiß ich nicht, Segelverein, keine Ahnung.
Supermarkt. Im Museum mal ein paar Frauen sprechen.
Ja, genau. Oh, was ist das denn Schönes hier? Ein sehr schönes Ausstellungsstück. Ja, das war jetzt sehr flach.
Aber das ist ja schon eine Nötigung. Ja, genau. Das ist schon sexuelle Belästigung.
Vor allem, dass ich das jetzt so sage. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich würde das auch nie so sagen.
Schön,
das
ist
und das mit, diesen,
Stück,
mit der Opferrolle, das finde ich auch nochmal spannend mit diesem Blick, also mit der Perspektive. Weil ich gerade gesagt habe, dass mir dann manchmal, dass ich dann noch denke, so, oh, ich bin dann genervt davon. Aber da ist es halt eher so dieses, dass ich vielleicht eher als Freundin erkenne, dass da ein Muster bei meinen Freunden ist und die immer wieder, so wie du auch, an einen ähnlichen Typ Mensch geraten. Und ich mich manchmal frage, mein Gott, das ist doch jetzt nichts Neues. Das hast du jetzt schon irgendwie 10-mal in Folge gehabt. Lernst du da nicht draus, weißt du? Und dann aber diese Person immer wieder anfängt so, ja, aber auch diesmal hat es wieder nicht geklappt und es liegt an mir ich weiß nicht, ob das ein Frauending ist. Das glaube ich nicht. Ich habe auch Freunde, die das erzählen, die gleichermaßen erzählen das auch, ne? Mann und Frau beide eben manchmal einfach nicht passen, ja, und einfach Dinge machen, die man sich selbst irgendwie anders hätte gewünscht. Was ich damit sagen will, ist, das ist so, ja, das ist so dieses, ne, weißt du, was ich meine? Wenn du das bei Freunden so oft hörst, dass man am liebsten denkt, so, ich möchte jetzt einen Arschtritt verpassen, jetzt wach doch mal auf und du hast es doch selbst in der Hand, dann mach es doch anders.
Und das ist die Sache. Ich glaube, das ist vielleicht eine kleine, also ich weiß, wie schwer es ist, wenn man verliebt ist, das ein objektiv irgendwie einzuschätzen, ist, sieht man überhaupt nicht so. Das ist dann die große Liebe, das ist das die geliebte Person. Aber wenn einem das 3-mal, 4-mal, 5-mal passiert und man immer wieder, ey, mir passiert immer dasselbe, dann liegt es nicht an den anderen. Da muss man bei sich gucken, Denn dann hat man eine Entscheidung getroffen. Irgendwas in einem hat gesagt, ich bin an dieser Frau, an dieser Person interessiert. Und man, das ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Die Person zwingt einen nicht. Ja,
absolut.
Mit ihr Zeit zu verbringen, ja. Also das ist, das will man schon selber sehr, ja. Und da muss man einen Schritt zurückgehen. Und das mache ich zum Beispiel in diesem Buch, dass ich, da geht's ja nicht um eine totale Anleitung. Da geht's darum, dass man vielleicht erkennt, anhand bestimmter Situationen, warum man halt tut, was man tut, also der eigentlichen Ursachen der Handlung. Mhm. Ne? Und da habe ich jetzt mal ganz elegant nochmal auf das Buch nochmal eine kleine Überleitung gemacht. Und was, es ist ja so, ich habe etwas für euch.
Jetzt lüftest du das Geheimnis, das du am Anfang angesprochen hast.
Genau. Okay. Genau. Und ich habe mir wirklich mal ein paar Sachen überlegt. Man sagt, wenn ein neues Buch erscheint, dann kann man, muss man so ein paar Sachen mal auch rumbauen, die auch cool für euch sind. Und die ersten Käufer dieses neuen Buches, die kriegen eine Überraschung mitgeliefert. Und zwar keine kleine. Da ist dann so eine Karte mit drin. Und in denen gibt's dann ein QR-Code, der euch auf eine Seite führt. Ihr kommt dann auf diese Seite und da gibt's dann halt wirklich exklusiv, gibt's dann halt Verlosungen. Also der Hauptgewinn ist ein Generation beziehungsunfähig gebrandetes iPad. Das kann ich mal sagen. Dann gibt's noch verschiedene Sachen. Das haben wir auch besprochen, weil wir das ganz geil finden. Könnt ihr einmal auch gewinnen, zu Gast hier im Podcast zu sein? Da können wir dann mal ein bisschen länger über dein konkretes Problem sprechen, wer das dann gewinnt. Und nur für die Vorbesteller, die können halt in so einer Live-Zoom-Lesung, die ist halt nur für die Leute, die diese Karte haben, die sind ja auch alle zugeschaltet. Also dann hört man auch euch klatschen, falls ihr klatschen möchtet, wie mir der Techniker erzählt hat. Also es ist genau diese so eine Lesung geben, die halt ganz exklusiv ist, denn Touren werden ja in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch nicht stattfinden. Das ist ja alles so unklar. Und dann dachte ich, wir probieren das einfach mal aus und immer die treuesten Leser von mir, die will ich damit halt belohnen.
Das ist eine sehr schöne Idee, Michael. Ich finde das sehr gut. Vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch darauf, wenn wir mal einen Zuhörer von euch da draußen bei uns haben und wir dann mal tatsächlich mal gemeinsam besprechen können. Ne? Vielleicht habt ihr da draußen irgendwie ein Problem, eine Frage, wie auch immer. Die Sendung dürft ihr dann komplett alleine gestalten. Ja, dann, das klingt doch gut. Ja, in diesem Sinne, Michael, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und
vielen Dank
für deine Einblicke. Und ich bin gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Lasst uns wissen, wie ihr diese Sendung fandet, ob ihr selbst etwas daraus gezogen habt, gelernt habt, und schreibt uns an podcast@michaelnast.com.
Das war eine schöne Folge. Diesmal habe ich mal wieder ein bisschen mehr geredet, glaube ich.
Ja, das ist auch in Ordnung. Ich habe mich da jetzt auch bewusst ein bisschen zurückgenommen. Ich habe das Gefühl, du wolltest das auch teilen. Das war dir jetzt auch ein wichtiges Thema. Also deswegen, ne, so ist doch gut. Ich bin gespannt. Also, lieben Dank, Michael. Wir sehen und hören uns. Und ihr da draußen.
Lieben Dank, Marie.
Habt einen wundervollen Tag und bis ganz bald.
Wir hören uns schon am kommenden Donnerstag.
Wir hören uns schon nächste Woche.
Jeden Donnerstag.
Sehr gut.
Okay, bis dann. Tschüss.